Tierwelten, der Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft. Mein Name ist Christoph May, ich bin Referent für Presse und Medien bei der WTG und Moderator dieses Podcasts. Die heutige Folge von Tierwelten führt uns nach Thailand. Wer an Thailand denkt, hat möglicherweise direkt traumhafte Strände und türkisblaues Meer vor Augen. Aber abseits der Tourismus-Hotspots spielt sich jeden Tag aufs Neue großes Tierleid ab. Es gibt in Thailand zahllose Streuner, die auf den Inseln leben oder an den Orten in der Küstennähe. Und diese Streuner finden oft nur eine unzureichende Versorgung, unterliegen leidvollen Krankheiten. Ganz ähnlich sieht es auch für viele Hunde und Katzen aus, deren HalterInnen nicht ausreichend für sie sorgen können. Das Problem reicht weit zurück, sogar bis zu dem verheerenden Tsunami im Jahre 2004, als im Zuge des Wiederaufbaus insbesondere viele Hunde in die Region kamen, die später ausgesetzt wurden. Für uns war das bereits vor vielen Jahren ein Anlass, gemeinsam mit der Partnerorganisation Lanta Animal Welfare den Hunden und Katzen im Süden von Thailand zu helfen. Inzwischen in 10 Gebieten und das durch den Einsatz von mobilen Kliniken. Dabei kastrieren wir Tiere, nehmen Impfungen vor und bei Bedarf behandeln wir auch Krankheiten oder Verletzungen. Wir wollen jetzt über die Situation von Hunden und Katzen in Thailand sprechen. Und zwar mit ganz aktuellem Anlass, denn 2 meiner Kolleginnen sind gerade erst von einem Projektbesuch nach Thailand zurückgekehrt. Ich spreche mit Theresa Mischner-Siemens. Sie ist Tierärztin und als Projektmanagerin für unseren Einsatz in Thailand verantwortlich. Und außerdem mit Natascha Pancic, die bei uns den Bereich Monitoring und Evaluation leitet und in dieser Funktion die Entwicklung des Projekts auf Basis der vor Ort gesammelten Daten eng begleitet. Beide haben in Thailand sehr interessante Eindrücke und Informationen gesammelt und darüber wollen wir jetzt mehr hören. Legen wir also direkt los. Hallo Theresa, hallo Natascha, schön, dass wir so kurz nach eurem Projektbesuch hier in Tierwelten schon direkt sprechen können.
Hallo Christoph.
Hallo Christoph.
Ihr wart ja knapp 2 Wochen vor Ort, um sowohl Eindrücke von der Situation der Streuner im Land zu erhalten, aber auch um unsere Projektaktivitäten zu begleiten. Als WTG sind wir schon seit 2013 in dieser Region von Thailand aktiv und wir leisten mit den mobilen Kliniken an diesen Orten einen wirklich wichtigen Beitrag zum Wohl der Hunde und Katzen dort. Bevor wir jetzt in die Tiefe der Projektarbeit einsteigen, würde mich doch zunächst noch einmal interessieren, welche Eindrücke dieses Besuchs bei euch jetzt kurz danach immer noch besonders präsent sind.
Was mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist einfach die Arbeitsbedingungen, unter denen das Team vor Ort arbeitet, weil es einfach unglaublich warm und schwül war zu dem Zeitpunkt, als wir da waren und also wirklich am Stück unter diesen wirklich sehr, sehr heftigen Bedingungen, fand ich schon.
Ja, das stimmt. Also sie haben sehr früh am Morgen begonnen, wo es noch angenehm schwül war. Es war trotzdem immer heiß, ja, aber teilweise halt zwischen 8 und 9 Stunden durchweg operiert, Tiere in Empfang genommen. Also von tagsüber, insbesondere in den Mittagsstunden, war es unerträglich heiß.
Zu dem Zeitpunkt, wo ihr da wart, da waren es ja wirklich deutlich über 30 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit, das Wetter hat ständig gewechselt. Ja, das sind ja wirklich extreme Bedingungen, gerade eben auch, wenn unter diesen Bedingungen gearbeitet werden muss. Und das Team steht ja oft stundenlang mehr oder weniger im Freien, um die Tiere zu behandeln.
Genau, das sind hauptsächlich Schulen, Tempelanlagen oder Gemeindehäuser. Also nicht so, wie wir das kennen, das sind einfach Bodenplatten, die ein Dach haben, ansonsten komplett frei belüftet sind. Es gibt teilweise Ventilatoren, aber auch nicht überall. Genau, also es sind eigentlich die Außenbedingungen, unter denen das Team arbeitet.
Ja, und das Gleiche gilt ja letztlich auch für die Tiere, die unter diesen Bedingungen leben. Ihr wart ja in insgesamt 6 Orten An einigen davon sind wir schon länger aktiv, aber auch neue wie Tabrik, wo die Tierschutzproblematik noch viel gravierender ist. Wie habt ihr das insgesamt wahrgenommen?
Immer wieder sind uns auf unseren Wegen halt viele Streunertiere begegnet, vor allen Dingen halt auch Hunde, die wirklich in teilweise sehr schlechten Zustand waren, extrem abgemagert, Hautprobleme hatten, die auch irgendwie nicht so richtig ihren Platz in der Gesellschaft hatten.
Ja, was du gerade beschreibst, sind das die grundsätzlichen Tierschutzprobleme in den Regionen von Thailand, in denen wir aktiv sind? Das wäre nochmal spannend, aus deiner Sicht als Tierärztin, das nochmal genauer zu hören.
Zum einen ist es natürlich eine wahnsinnig hohe Zahl an Streunertieren, die sich dort bewegt, die dort frei umherstreift. Viele von ihnen sind unkastriert. Wir haben sehr viele Weibchen gesehen, die auch mit vielen Welpen unterwegs waren, insbesondere in unserer Location in Tabrik, wo wir noch nicht so lange aktiv sind. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, Hunde gesehen, die also wirklich von Räubern und Milben zerfressen waren, wo nackte Körperstellen zu sehen waren, weil einfach das Fell schon ausgefallen war und die Haut war halt teilweise so zerkrustet von ihrem Kratzen. Genau, also das war, was die Tiere an sich angeht, ein sehr großes Problem. Dann viele junge Tiere, ausgesetzte Tiere. Also wir haben an einem Tempel zum Beispiel 2 Welpen gefunden, wobei der eine also wirklich in so einem schlechten Zustand war, dass wir uns nicht sicher waren, ob er es überhaupt überleben wird. Und wir gehen fest davon aus, dass diese Tiere ausgesetzt wurden, weil vielleicht die Person, die wir vorher gehört haben, sich nicht mehr um sie kümmern konnte oder wollte.
Ja, und das ist ja insgesamt auch häufig zu beobachten in den Regionen der Welt, wo wir aktiv sind, wo unsere Arbeit stattfindet. Da gibt es ja zum einen die reinen Streuner, sage ich mal, also Tiere, die komplett auf sich gestellt sind. Und dann eben die streunenden Haustiere, die grundsätzlich eine Halterin oder einen Halter haben, aber dann doch weite Teile des Tages auf sich allein gestellt sind.
Also es gibt auf jeden Fall beide Kategorien an Tieren. Es waren viele Tiere, die ganz offensichtlich einen Besitzer hatten, weil sie zum Beispiel ein Halsband getragen haben mit einer entsprechenden Marke daran, die den Besitzer ausgewiesen hat. Aber es waren natürlich auch viele Tiere, wo man sich eher unsicher war, ob sie zu jemandem gehören, weil sie per se nicht das Bild, was man von einem herrenlosen Tier hat, erfüllt haben. Sie waren relativ gut gepflegt, sie waren gut gefüttert, aber es war halt nicht unmittelbar, ein Besitzer oder eine Besitzerin auszumachen.
Okay, verstehe.
Wir hatten uns auch mit Menschen unterhalten, die als Feeder bezeichnet wurden. Das heißt, das sind Menschen, die sich dann um streunende Tiere kümmern und eben die Tiere füttern. Das heißt, es scheint wohl recht viele streunende Tiere zu geben. Aber wie Theresa eben schon gesagt hatte, die Differenzierung zwischen streunendem Tier und freilaufendem Haltertier war manchmal etwas schwierig. Ich kann mich erinnern, wir waren in einer Location auf einer Insel. Da dachte ich, oh, das ist ein Streunerhund. Und dann hatte mir der Taxifahrer erzählt, nee, das ist ein Besitzerhund, fährt aber anscheinend wohl bei den ganzen Tuk-Tuks immer mit. Das heißt, springt wohl einfach mit auf und fährt mit und hängt einfach den ganzen Tag am Hafen rum, ist wohl bekannt. Aber sah jetzt nicht unterernährt oder schlecht gehalten aus, hatte so ein paar kleinere Hautprobleme.
Okay, und konntet ihr wahrnehmen, dass der Zustand der Tiere oder auch die zugrunde liegende Problematik, die eben zu Tierleid führt, von Standort zu Standort auch durchaus unterschiedlich sein kann?
Ja, also wir haben von den verschiedenen Standorten auch unterschiedliche Probleme. Also es gibt auch Probleme, die an jedem Standort auftreten, aber natürlich insbesondere zum Beispiel auf den Inseln gibt es so gut wie gar kein Müllmanagement. Die Inseln sind selbstverantwortlich für ihr Müllmanagement. Vielerorts wird dann auf Mülldeponien der Müll gelagert, Müll auch verbrannt. Also man hatte schon auch immer diesen verbrannten Plastikgeruch in der Nase, insbesondere auf den Inseln.
Zum Thema Müll heißt es ja auch immer wieder, wo Nahrung, da findet Fortpflanzung der Tiere statt. Das ist ja ein bekanntes Problem für große Streunerpopulationen, nicht nur in Thailand. Aber inwiefern hängt mit dem schlechten Müllmanagement denn noch weiteres Tierleid zusammen?
Also die Tiere konkurrieren natürlich um jedwede Ressourcen, die ihnen zur Verfügung stehen, insbesondere Nahrungsressourcen. Und im Müll finden sich auch immer wieder Lebensmittelreste, sodass sich die Tiere natürlich an Orten, wo eben durch Müll viel Lebensmittelreste zur Verfügung stehen, ansammeln und dort halt dann auch Gruppen bilden, aber sich auch gegenseitig konkurrieren. Genau.
Und ich würde da gerne noch hinzufügen, es kommt da natürlich dann auch immer wieder an diesen Stellen zu Problemen mit Menschen, wenn der Müll zum Beispiel am Strand liegen sollte, weil die Hunde dann eben territorial sind und zum Teil dann eben auch Touristen oder Menschen vor Ort angreifen oder es kam auch schon zu Beißvorfällen.
Ja, und dann gibt es natürlich auch insbesondere dadurch, dass einige unserer Standorte auch beliebte Touristenziele sind, Ao Nang zum Beispiel oder auch Koh Phi Phi oder Komuk. Da wollen natürlich sowohl die lokale Bevölkerung, die von Tourismus halt auch lebt, als auch die lokale Regierung für die TouristInnen die örtlichen Gegebenheiten so angenehm und schön wie möglich gestalten. Und viele TouristInnen selber wissen aber nicht, wie sie sich gegenüber Streunertieren richtig verhalten sollen und bedrängen sie dann teilweise, sodass Tiere sich halt auch bedroht fühlen. Und dann kommt es halt auch zu Mensch-Tier-Konflikten und zu Bissvorfällen.
Das ist ja auch einer der wichtigsten Tipps, die wir als WTG TouristInnen geben, dass auch wenn es schwerfällt, der Kontakt zwischen Mensch und Streuner so gering wie möglich gehalten werden sollte oder wenn möglich sogar ganz vermieden wird. Und nur wenn es ganz offensichtlich streunende Tiere gibt, die hilfsbedürftig sind, sollten wir bzw. TouristInnen aktiv werden. Zu dem Thema haben wir auch eine Checkliste auf unserer Website, die wir in den Shownotes natürlich auch verlinken werden. Da du gerade Ao Nang erwähnt hast, das ist ja eine Hochburg für den Tourismus in der Region. Und als das Team dort für die mobilen Kliniken war, fiel ja den MitarbeiterInnen ganz in der Nähe in Taprik auf, dass es auch dort eine hohe Zahl an Streunern gibt. Weitere Recherchen haben dann ergeben, dass viele Menschen dort hinkommen nach Taprik, um dort zeitweise zu arbeiten. Sie schaffen sich Hunde an und wenn sie den Ort wieder verlassen, bleiben viele Hunde vor Ort. Und das ist dann natürlich ein riesengroßes Problem, denn diese Tiere vermehren sich mit den bereits vorhandenen Streunern und so setzt sich das Tierleid immer weiter fort. An dieser Stelle würde ich gerne mal ganz praktisch in den Einsatz einsteigen. Ihr habt einen Einsatztag der mobilen Klinik in Taprik begleitet. Das ging schon früh morgens los, beziehungsweise zum Teil schon einige Tage vorher, denn ein Teil des Teams reist frühzeitig an den Ort der mobilen Kliniken, um sich ein Bild von den Gegebenheiten zu machen und um bereits erste Tiere, streunende Tiere einzufangen, damit diese eben am Tag der Klinik behandelt und kastriert werden können. Wie lief der Tag denn in eurer Beobachtung ab?
Also wir sind morgens angekommen nach einer zweistündigen Fahrt und als wir schon angekommen sind, war da schon eine sehr große Schlange an TierbesitzerInnen mit ihren Tieren, die sinnlichst darauf gewartet hat, dass das Team ankommt. Wir waren ein Team von insgesamt 8 Personen plus uns von der WTG, also Natascha und mir. Und wir haben dort 2 Fängerinnen dabei gehabt, 2 medizinische, tiermedizinische Fachangestellte und 3 TierärztInnen und auch die Klinikleiterin, Dr. Helen Geil. Und wir waren dort in einer Schule, genauer gesagt in dem Aula-Bereich, würde ich sagen, oder in dem Mensa-Bereich der Schule. Da war auch schon ein paar Tische hingestellt worden mit Getränken und Impfdosen von der lokalen Regierung.
Kurz angemerkt, die damit, um das einzuschieben, auch unsere mobilen Kliniken unterstützt und was sozusagen auch deren Engagement dokumentiert.
Und dann hat das Team aber begonnen, tatsächlich die mobile Klinik einzurichten, hat auch schon das chirurgische Besteck bereitgelegt und der mobile Klinikkoordinator hat in der Zeit angefangen, die Tiere zu registrieren und aufzunehmen, hat die Kontaktdaten der BesitzerInnen aufgenommen und hat die Tiere sozusagen schon in einer Art Warteschlange positioniert. Mit dem chirurgischen Intervention wird immer mit den Katzen begonnen, weil die eine besonders lange Aufwachzeit haben und damit sie eben nach den jeweiligen OPs genug Zeit haben, um sich wieder zu erholen vom Eingriff, wird mit den Katzen begonnen. Ja, und dann begann eigentlich schon die eigentliche Kastration oder die eigentliche Klinikarbeit. Das Tier, was kastriert werden sollte, hat einen Zugang in eine Vene gelegt bekommen und ein Narkosemittel wurde gespritzt. Sobald die Narkose gewirkt hatte, wurde auch die Tollwutimpfung direkt verabreicht und eine dauerhafte Markierung am Ohr gesetzt. Und dann wird das Tier auf dem OP-Tisch gebettet und die eigentliche Kastration beginnt. Bei Weibchen entfernen wir den kompletten Fortpflanzungsapparat, also sowohl Gebärmutter als auch die Eileiter, als auch die Eierstöcke. Und bei Rüden und Katern werden die Hoden auch vollständig entfernt. Also bei uns bleiben keine Organstrukturen zurück. Dann wird noch ein Antibiotikum verabreicht, um natürlich eine Infektion bei dem Tier zu verhindern. Und genau, und dann kommt es in einen Ruhebereich, wo es aufwachen darf. Alle Tiere werden auch nach der OP noch mit einem Flohmittel behandelt und bleiben bis zum vollständigen Erwachen und wieder vollem Bewusstsein auch unter ständiger Kontrolle des Klinikteams und werden erst am Ende des jeweiligen Kliniktages entweder ihren BesitzerInnen übergeben oder bei Tieren, die halt eingefangen wurden, wieder an den Stellen, wo sie entnommen wurden, freigelassen.
So wie du das gerade beschreibst, ist da ja sehr viel Struktur in der Arbeit des Teams. Wenn sie vorab schon die HalterInnen informieren, ein anderes Team schon streunende Tiere einfängt und weitere MitarbeiterInnen dann die Behandlungen während der mobilen Klinik leisten. Das klingt ja dann doch nach einem wirklich eingespielten, guten System.
Also was ich als Nicht-Tiermedizinerin wahnsinnig spannend zu beobachten fand, war wirklich, wie routiniert das Team ist und wie das Ganze tatsächlich wie so ein Uhrwerk abläuft. Das ist ein riesiger logistischer Aufwand, die ganzen Materialien für die OP dahin zu bekommen, die ganzen Tiere und Halter zu organisieren, die ganzen Operationen durchzuführen. Und es lief wirklich, also das war alles, jeder Schritt war abgestimmt, jeder Handgriff saß. Man konnte sehen, dass die einfach wahnsinnig viel Erfahrung schon mit dem Ablauf der Kliniken haben. Aber es war einfach unglaublich anzusehen, wie unter den Konditionen, weil es war wirklich eine Freiluftklinik, wie gut das alles organisiert war und wie toll das alles vonstatten ging. Also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
Das ist natürlich toll zu hören. Nichtsdestotrotz stehen wir in Tabrik ja noch am Anfang unserer Arbeit im Rahmen der mobilen Kliniken. Die Teams sind mit unserer Förderung ja aber auch an weiteren Standorten aktiv, wo wir schon viel länger dabei sind und auch schon mehr bewirken konnten. Natascha, du befasst dich ja im Bereich Monitoring und Evaluation besonders mit der Qualitätssicherung unserer Projekte. Das heißt, du schaust dir die Effizienz der Maßnahmen an, arbeitest dafür mit den Daten, um Veränderungen und Entwicklungen wirklich messbar zu machen, die sich in unserer Arbeit zeigen. In Thailand wurde im Rahmen deines Besuchs jetzt auch die Arbeit evaluiert. Was bedeutet das?
Also eine Evaluation ist eine stichpunktartige Datenerhebung, die etwas mehr in die Tiefe geht als die Routine-Datenerhebung, die das Projekt normalerweise durchführt. In Thailand haben wir jetzt Interviews durchgeführt mit verschiedenen Zielgruppen. Das heißt unter anderem das Lanta Animal Welfare Team wurde befragt. Es wurden Tierbesitzer befragt. Es wurde die allgemeine Bevölkerung befragt, als auch Menschen in Entscheidungspositionen. Das heißt in Regierungspositionen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. Wir haben uns da zum Teil bis zu 2 Stunden mit einer Person oder mit einer Gruppe von Personen unterhalten. Das sind natürlich Aktivitäten, die das Lanta Animal Welfare Team vor Ort in dieser Art nicht durchführen kann, einfach weil ihnen zum Teil die Expertise als auch tatsächlich die Kapazität fehlt, um diese Gespräche zu führen. Das heißt, wir hatten verschiedene Fragestellungen. Wir wollten eben gerne wissen, ist denn die Arbeit der Klinik, des Teams, ist es bekannt? Kennen die Personen die Klinik? Wissen die, was sie tun? Verstehen sie den Sinn dahinter? Sind sie überzeugt, dass die Aktivitäten, wie jetzt eben die Kastration und wieder das Aussetzen der Tiere vor Ort oder an den Orten, an denen sie gefunden wurden, verstehen sie das oder macht das für sie Sinn? Was müsste sonst noch passieren? Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung? Was für eine Unterstützung bekommt das Lanta Animal Welfare Team von den örtlichen Regierungsorganisationen oder von den örtlichen Zuständigen in der Regierung? Und das waren alles so Fragestellungen, die wir hatten, und wir konnten dann eben durch die Interviews tiefere Einblicke bekommen. Und das war einfach super spannend, was uns die Menschen vor Ort so erzählt haben. Und es soll natürlich dann eben auch dazu dienen, das Projekt langfristig nochmal zu schauen, funktioniert alles, was das Projekt macht, und eben auch langfristig die Richtung nochmal abzuschätzen, in die das Projekt geht, ob die Aktivitäten ausreichend sind, ob es vielleicht zusätzliche Aktivitäten geben müsste, ob manche Aktivitäten weniger wertvoll sind als andere. Das heißt, es ist nochmal ein Abwägen und Bewerten der Aktivitäten und des Projekts vor Ort.
Ja, und gleichzeitig gibt es ja bei jeder mobilen Klinik auch weitere Daten, die von Lanta Animal Welfare, also unserer Partnerorganisation selbst, für uns erhoben werden. Diese Daten sichtest du ja auch, sortierst, analysierst. Was lässt sich denn daraus ableiten?
Was das Lanta Animal Welfare Team vor Ort erhebt, das sind Monitoring-Daten. Das heißt, wir legen am Anfang des Vertrages, des Prozesses fest, was für Daten bräuchten wir denn, und schauen dann eben auch, sind es Daten, die routinemäßig durch das Team erhoben werden können. Das eine ist eine Baseline an Tieren. Da gibt es bestimmte Vorgehensweisen, wie viele Tiere gibt es denn in einem bestimmten Bereich, was ist der Zustand der Tiere, sind sie kastriert oder nicht.
Und diese Daten werden ja regelmäßig erhoben von dem Team, das durch die Region fährt, die Hunde und die Katzen zählen und eben die Menschen auch über die anstehende Klinik informiert. Was gibt es denn noch für Daten?
Dann gibt es natürlich harte Zahlen, die eben dann dokumentieren, wie viele Tiere wurden denn kastriert, was für einen Zustand hatten die Tiere, wie viele Tiere hatten Hauterkrankungen, waren es Katzen oder Hunde. Das heißt, das sind die Routinedaten, die uns eben sagen, was Stand der Dinge ist. Die Evaluation hilft uns dann zu erklären, wieso der Stand so ist, wie er ist.
Okay, verstehe. Dann schauen wir doch nochmal auf den Stand anhand dieser Monitoring-Daten. Die sind ja in vielen Fällen schon langjährig erhoben worden. Und daraus können wir Trends ableiten in Bezug auf die Region, in denen wir seit vielen Jahren, wie erwähnt, schon präsent sind. Wir schauen da oft auf die Kastrationsraten und Helen Guy, die Leiterin der mobilen Kliniken, ist da ja auch stark involviert. Was sind hier die Herausforderungen und zum Verständnis erstmal vorangestellt, was ist überhaupt das Ziel?
Ziel ist es, zwischen 75 und 80% der Tiere zu kastrieren, weil man dann eben ein gutes Level hat, um bei Folgebesuchen nur noch eben die Aufrechterhaltung durchführen zu müssen. Das heißt, bei 80% würden sich die Tiere in einer Menge vermehren, die es ermöglicht, eine stabile Population zu haben. Und man müsste dann eben bei Folgebesuchen nur noch die Rate mehr oder weniger aufrechterhalten. Das heißt, wir können in einigen Orten sehen, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen und Ziele zum Teil erreicht haben. Es kann natürlich immer wieder sein, dass vorhergesehene Dinge passieren und die Population sich plötzlich verändert, weil das Team besucht die Inseln oder die Standorte zum Teil ja jedes halbe Jahr, jedes Jahr, je nachdem, wie weit fortgeschritten sie in der Kastration sind von den Tieren. Und es passiert immer wieder, dass dann mal unerwartet doch mehr Tiere da sind als bei vorherigen Besuchen gesehen. Dafür gibt es ganz unterschiedliche Gründe, aber wir haben zumindest eine gute Idee, wo es sich hinbewegt. Und dann gibt es natürlich neue Standorte. Da wird es jetzt noch mal eine ganze Weile dauern, bis wir den Punkt erreicht haben, wo wir sagen, okay, jetzt wurde eine ausreichende Anzahl an Tieren kastriert und jetzt kann man auch die Frequenz der Besuche verringern. Weil damit hängt es natürlich auch ganz stark zusammen, bei neuen Locations muss man öfter hin, um einfach mehr Tiere zu erreichen. Bei Locations, die lange etabliert sind und eine große Anzahl an Tieren schon kastriert wurde, kann man in einer niedrigeren Frequenz Besuche haben.
So, das ist in unseren einzelnen Standorten auch ganz verschieden. Zum einen ist es zum Beispiel ein besonderer Erfolg, finde ich, dass wir zum Beispiel auf Koh Lanta, wo wir vorher auch Aktivitäten durchgeführt haben, eine Populationsstabilisierung tatsächlich festgestellt haben, so dass das aktive Durchführen von Kastrationsmaßnahmen in dem Ausmaß, wie wir es jetzt an den anderen 10 Standorten durchführen, nicht mehr notwendig ist. Es gibt noch einzelne Interventionen, wenn mal ein Tier auffällt, das noch unkastriert ist, aber die Population vor Ort ist soweit stabil, dass sie kein Problem mehr darstellt. Und zum Beispiel in unserem Standort auf Busibuya oder in Aonang sind wir jetzt auf einem wirklich guten Wege, die 80% der kastrierten sichtbaren Population auch zu erreichen, sodass ich da guter Hoffnung bin, dass sich auch da alsbald die Population stabilisieren wird. Wir haben aber auch Standorte, zum Beispiel Trapik als neuer Standort, wo die Kastrationsrate noch sehr niedrig ist, wo wir, denke ich, noch viele Jahre im Einsatz sein werden, um das zu erreichen, was wir schon an anderen Standorten erreicht haben.
Mhm. Theresa, für dich als Projektmanagerin, du beobachtest ja sicherlich Prozesse und Abläufe vor Ort dann auch nochmal aus einer ganz anderen eigenen Perspektive.
Ja, für mich als Projektmanagerin, ich habe ähnliche Ziele natürlich vor Augen, die gerade zum Beispiel in Regionen wie Trapik als neuer Standort, den wir jetzt erst aufgenommen haben in unseren Projektaktivitäten, wie das Projekt vor Ort implementiert wurde, wie gut es auch von der lokalen Bevölkerung angenommen wird und wo für uns vielleicht gegebenenfalls auch Stellschrauben sind, was wir im Nachgang verbessern können, weil wir eben sehen, dass bestimmte Aktivitäten jetzt noch nicht optimal zum Beispiel ausgenutzt werden, wo wir Wege gehen können.
Okay. Ja, ich denke, wir haben jetzt sehr deutlich gehört, wie wichtig auch so ein Projektbesuch ist. Und hier zeigt sich natürlich auch, was jahrelange routinierte Arbeit bewirken kann. Wichtig ist natürlich auch hinzuzufügen, dass eine einzelne Klinik noch nicht nachhaltig wirken kann. Es braucht eben diese andauernde, strukturierte Planung und Arbeit vor Ort. Und außerdem können sich natürlich auch die Umstände immer schnell ändern, also die externen Faktoren, sodass ja dann auch schnell neue Herausforderungen sich vor einem aufbäumen, die die Streunerpopulation und das Wohl der Hunde und Katzen beeinflussen.
Wir hatten gerade kurz bevor wir losgeflogen sind, ein schweres Erdbeben in Myanmar, was natürlich auch auf Thailand sich ausgewirkt hat. Und das sind immer wieder Gegebenheiten, auf die wir eben reagieren müssen und die wir aber vorher nicht abschätzen können, was da passiert. Und auch solche Gegebenheiten tangieren auch die Streunerpopulation, das muss man ganz klar sagen. Ja, aber ich bin guter Hoffnung, dass wir, wenn wir so weitermachen, dass wir an unseren Standorten unser Ziel auf jeden Fall schaffen können.
Ja, das hoffen wir natürlich sehr. Und ja, wir haben, denke ich, gerade gehört, dass es einfach diesen langen Atem benötigt, um nicht nur hier in Thailand, sondern auch in den vielen anderen Projekten, die wir als WTG umsetzen, Erfolge zu erzielen. Und umso schöner ist es dann, auch hier zu hören, dass sich nach mehreren Projektjahren diese Erfolge bereits einstellen und wir natürlich weiter hart daran arbeiten werden, dass sie noch zahlreicher werden. Theresa, Natascha, das waren wirklich sehr, sehr spannende Einblicke, auch persönliche Erfahrungen und Schilderungen, die uns nah rangebracht haben an unser Tierschutzprojekt in Thailand. Vielen Dank an euch für das Gespräch.
Danke auch dir, Christoph.
Danke dir, Christoph.
Zum Abschluss möchte ich noch kurz die ersten Ergebnisse der Evaluation vorstellen, die schon kurz nach unserem Gespräch vorlagen. Diese zeigen, dass die mobilen Kliniken an allen besuchten Projektorten sehr bekannt sind und die Arbeit dort geschätzt wird. Auch MitarbeiterInnen der Regierung bezeichnen die Arbeit unserer Partner als herausragend. Und dieses positive Feedback spiegelt sich auch in der Situation der Tiere wider. Denn an vielen Orten zeigt sich bereits eine sichtbare Verringerung der Streunerpopulation und wir beobachten Tiere, die gesünder aussehen. In Taprik, dem Ort, den wir gerade näher beleuchtet haben, werden wir mit unseren mobilen Kliniken zweimal pro Jahr vor Ort bleiben. Und gleiches gilt auch für alle weiteren Standorte der mobilen Kliniken, bis die erwähnten Ziele inklusive einer nachhaltigen, tiergerechten Stabilisierung der Streunerpopulation dort erreicht sind. In unseren Shownotes verlinken wir viele weitere Informationen zu diesem langjährigen und sehr hoffnungsvollen Projekt. Das, und das muss ich an dieser Stelle unbedingt anmerken, nur durch die Unterstützung unserer SpenderInnen möglich wird. In dieser Folge haben wir erläutert, wie wichtig der lange Atem ist. Und daher ist eine monatliche Spende besonders wertvoll, denn diese stellt sicher, dass das Projekt nachhaltig geplant und unsere Einsätze anhaltend stattfinden können. Der Link zu unserer Spendenseite für das Projekt lautet www.welttierschutz.org/Thailand. Mit großem Dank für jegliche Unterstützung und für das Interesse an dieser Folge sage ich bis zum nächsten Mal bei Tierwelten, dem Podcast der Welttierschutzgesellschaft.
Weitere Informationen zu den Inhalten des Podcasts finden Sie online unter www.welttierschutz.org/Tierwelten.